also für uns heute eine Überraschung, dass der Stuttgarter Singkreis in unserem Gottesdienst mitwirkt. Und wir möchten Ihnen danken, dass Sie heute unter uns sind und Ihnen, Frau Schutzstedt. Ich möchte Sie grüßen zu Beginn unseres Gottesdienstes und einladen, mitzusingen das Lied 224, Kommt her, des Königs Aufgebot, alle drei Verse, 224. So spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich habe dich erwählt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir wollen beten. Herr, wir haben oft Angst in unserem Leben. Wir wissen, wie schwach wir sind. Und dann schließen wir in der Angst faule Kompromisse des Unglaubens. Herr, das wollen wir vor dir sagen. Und wir können jetzt nicht so machen, als ob zwischen uns und dir das Recht wäre. Weil wir dir nicht glauben und dich nicht ehren, lassen wir uns in der Angst von dir wegtreiben. Herr, du treibst uns die Furcht aus. Und das erbitten wir von dir heute Morgen. Wir wollen umkehren zu dir und bitten, nimm du die Schuld und das Versäumte weg, die nicht recht ist vor dir. Und lehre uns diesen Glauben an dich, der mutig in der Welt Zeugnis von dir ablegt und der uns zu Taten führt, zu Taten des Gehorsams, der Liebe und der Wahrheit. Herr, rede jetzt mit uns und gib uns offene Ohren, dass wir dein Wort richtig verstehen können, was du uns heute Morgen sagen willst. Gib doch, dass es sich lohnt, dass wir hergekommen sind, dass die Zeit nicht umsonst ist. Herr, mach uns willig zum Hören und zum Tun deines Wortes. Und so dürfen wir dir jetzt auch in der Stille all das sagen, was jeden von uns bewegt. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Wir haben eine Predigtreihe Mehr Mut durch Glauben und haben heute den Predigttext, den ich auf zwei Teile lesen will. Jetzt den ersten Teil, Gott siegt mit Schwachen. Wir hatten letztes Mal die Berufung Gideons und heute nun Gideons Sieg über Midian. Da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war. Und sie lagerten sich an der Quelle Harod, sodass er das Heerlager der Midianiter nördlich von dem Hügel More im Tal hatte. Der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volkes, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ins Wasser und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders ebenso, wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte knien, getrunken aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk lass gehen an seinen Ort. Sie nahmen die Verpflegung des Volkes und ihre Posaunen an sich. Aber die übrigen Israeliten ließ Gideon alle gehen, jeden in sein Zelt, die 300 Mann aber behielt er bei sich. Das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager. Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Osten hatten sich niedergelassen in der Ebene wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren nicht zu zählen wegen ihrer großen Menge wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach, sieh, ich habe geträumt, ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter, und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel, und kehrte es um, das Oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager. Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israels und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krüge mit Fackeln darin und sprach zu ihnen, seht auf mich und tut ebenso. Wenn ich nun an das Lager komme, wie ich tue, so tut ihr auch. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt ihr auch die Posaunen blasen rings um das ganze Heerlager und rufen für den Herrn und für Gideon. So kam Gideon mit 100 Mann an das Lager zu Anfang der mittleren Nachtwache, als sie eben die Wachen aufgestellt hatten und sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in ihrer rechten Hand, um zu blasen, und riefen: Hier Schwert des Herrn und Gideons. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Lager her. Dort bleiben sie. Es kommt nicht zum Kampf. Da fing das ganze Heer an zu laufen, und sie schrien und flohen. Und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, schaffte der Herr, dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den anderen war. Und das Heer floh bis Bethschitta auf Zereda zu, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Herr, erkläre uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das macht vielen unter uns Not, dass in der Bibel Kriegsgeschichten stehen. Und sie sagen, das ist doch furchtbar, dass in unserer Welt gekämpft wird. Diese Selbstzerfleischung der Menschen, diese Zerstörung ist doch eine Not. Wenn wir heute in dieser Stunde der Weltgeschichte nicht verstehen, dass es nur noch Frieden geben kann, sind wir doch verloren. Und sie sagen, das kann doch eine Aufgabe einer Predigt jetzt nur sein, zur gegenseitigen Duldung, zum Verständnis, zur Versöhnung aufzurufen. Ja, natürlich, natürlich, das wissen wir, dass unser Herr Versöhnung will, dass er Liebe gepredigt hat, die dem Feind gilt. Ja, aber warum dann die Kriegsgeschichten in der Bibel? Was soll das? Es ist in der Welt ein Kampf entbrannt vom ersten Tag der Menschen an. Warum toben denn die Völker so? Warum lehnen sie sich auf wider den Herrn? Jede Generation der Menschen will sich von Gott losreißen. Und wir wissen, dass Jesus dem Fürst dieser Welt gegenübertrat und der stolz zu Jesus sagt: Alle Reiche der Welt gehören mir. Und sie können in ihrem Leben Frieden haben, ohne irgendwo anzuecken oder anzustoßen, wenn sie mit dem Fürsten dieser Welt paktieren. Wenn sie an einer Stelle ihres Lebens, und sei sie noch so unscheinbar, anfangen, sich ganz allein vom lebendigen Gott als ihrem Herrn bestimmen und führen zu lassen, dann ist der Teufel los, wie wir sagen. Und dann geht der Kampf los. Einer Stelle, an einer praktischen Stelle, hier können Sie lang Halleluja singen, wenn Sie in Ihrem Leben draußen anfangen, dem Herrn zu gehorchen und sagen, ich glaube ihm allein und folge ihm allein, dann sind Sie angefochten. Und das war der Grund, dass Israel bekämpft, verfolgt und überfallen war. Dieses Volk, das eben anders war als alle Völker, weil sie sagten, wir können uns allein von Gott bestimmen lassen. Ob das der Pharao war, der sie nicht ziehen lässt und der lacht, was soll denn das, dass Gott mir sagt, ich soll euch ziehen lassen? Ob das die Midianiter, ob das die Philister waren? Geht doch weg mit eurem Gott, der Rabschake von Assyrien, der sagt, was wollt ihr euch denn vertrösten auf euren Gott? Hier ist Machtpolitik der Welt und hier müsst ihr mitmachen. Israel sagt, nein, wir können nicht. Unser Gewissen ist gebunden, wir gehören dem Herrn. Und dann lachen die anderen. Dieser Gideon war von Gott berufen, um in dieser Welt von dem Herrn zu reden und von seiner Herrschaft. Wissen Sie, es ist zu uns zu wenig, dass wir sagen, wir glauben an Gott. Es muss unsere Lebensaufgabe sein, heute in Stuttgart, in der Hohenheimer- und Stitzenburgstraße oder wo wir wohnen oder arbeiten, das Reich unseres Herrn auszubreiten. Das war einst
die Pariser Basis der christlichen Vereine junger Männer. Wir wollen doch in dieser Welt die Macht der Finsternis zurückdrängen. Wir kämpfen nicht mit Waffen. Aber wir wissen, dass es Unruhe, Wirbel und Feindschaft gibt. Der Gideon fängt an, im Hause seines Vaters den Götzen zusammenzuschlagen. Man erschrickt, dass sogar im Hause dieser frommen Familie des Gideon, im Haus des Joas, ein Götze stand. Und so ist das in der Welt, dass die Kompromisse weit, weit hineingehen. Und er sucht ein paar entschlossene Männer und dann greift er ein und dann geht die Entrüstung durch seinen Heimatort. Was erlaubt sich dieser Gideon? Er will ein Kämpfer sein, der von Gottes Herrschaft redet und Gottes Herrschaft bekennt und der in dieser Welt diese Herrschaft Gottes ausbreitet. Und darüber muss ich heute reden. Mein erster Punkt, keiner muss mitmachen. Keiner muss mitmachen. Das widerspricht eigentlich so unserem äußeren Bild. Wir sagen immer, liebe Leute, kommt doch, macht mit, kommt in Gottesdienst und beteiligt euch im Besuchskreis, macht hier mit, macht dort mit. Keiner muss mitmachen. Zuerst hat Gideon die Posaune blasen lassen, und dann sind die Leute zusammengeströmt und wollten mit dabei sein, wenn es um das Reich des lebendigen Gottes geht und seine Herrschaft ausbreiten. 32.000 Menschen kamen zusammen, das war eine große Schar. Aber Gott sagt dem Gideon, das sind viel zu viel. Das sind zu viel. Ja, wenn man die Macht des Bösen ansieht in der Welt, dann möchte man ja immer kapitulieren und sagen, wir sind viel, viel zu wenig. Was erreichen wir denn? Wie wollen wir uns denn durchsetzen? Die anderen, die bestimmen doch alles und die Lüge triumphiert und die Ungerechtigkeit und die Unmoral und wie sollen wir uns denn durchsetzen? Gott sagt, viel zu viel. Er kann nicht mit der Masse arbeiten. Doch er könnte auch mit der Masse arbeiten. Natürlich könnte er mit der Masse arbeiten, wenn sie entschlossen wäre. Gott will Verkleinerung haben. Und dann sagt doch, wer Angst hat, verzagt ist, im alten Luthertext hieß, wer blöde ist. Mir hat es immer gewundert, dass die blöde sein wollten, aber die waren ängstlich, die schlottern, da schlottern die Knie und sagten, wir haben keinen Mut. Wahrscheinlich haben sie es gar nicht offen gesagt, aber als der Gideon sagt, wollt ihr nicht, lieber heim, dann haben die gedacht, also das ist sowieso ein verlorener Heerzug und dann lassen wir lieber die Finger davon. Ereignet sich das heute im Volke Gottes nicht ebenso? Ist das nicht der größte Fehler, dass wir immer machen, als müssten alle mitmachen? Es wäre schön, es könnten alle mitmachen im Besuchsdienst, aber es ist nicht für jedermann. Leider. Diese 22.000 werden nicht ausgestoßen aus dem Gottesvolk. Sie bleiben weiter gläubige Menschen. Gott hat sie nicht abgeschrieben. Er schickt sie nur heim. Sie können zu Hause ihre Seele pflegen, aber weiter reicht's nicht. Und der Herr sagt, feige, ängstliche kann ich nicht brauchen. Warum kann er denn die Feigen nicht brauchen? Warum kann er denn die Verzagten nicht brauchen? Sehen Sie, weil er so seine Schlachten nicht schlagen kann. Und Sie können heute in dieser Welt nichts für Ihren Herrn ausrichten, wenn Sie Angst haben. Wenn Sie nicht wissen, dass Jesus die Herrschaft über die ganze Welt hat. Und dass er viel, viel stärker ist als alles, was gegen ihn streitet. Viel stärker als die Geldmacht. Viel stärker als das Reden der Menschen. Viel stärker als die Armeen dieser Welt. Ängstliche, geh doch heim. Und wenn Sie dann jetzt anschauen, wie die großen Bewegungen Gottes in dieser Welt entstanden sind. Die großen Sozialbewegungen, die Diakonie, die Mission, Jugendarbeit. Eine Handvoll entschlossener Leute, die Gott trauten und die dann vor nichts mehr zurückschreckten, weil sie wussten, der Herr will und in seinem Namen gehen wir. Ich sehe nur einen Weg, wo in unserem 20. Jahrhundert in der Christenheit etwas neu werden kann. Nicht, dass wir alles reformieren bis in die letzten Reihen hinein, sondern dass Menschen sich zusammenschließen, die den Ruf ihres Herrn heute hören und ihm gehorsam werden und dann diese Aufgabe wiedersehen, in unserer Welt das Reich des Herrn auszubreiten. Wo? In der Wirtschaft, in der Welt, in der Politik, in der Familie, in der Erziehung, in der Schule. Der Moskauer Literat Levitin Krasnov hat eine Schrift geschrieben im Samizdat, im Untergrund, in dieser Handvervielfältigung der Sowjetunion, und sagt: Das schlimmste Übel meines Heimatlandes, meines geliebten Russlands, ist die Feigheit. Und er meditiert in dieser Schrift, die leider in Westen bis jetzt noch nicht gedruckt ist, meditiert er über das Problem der Feigheit. Und er sagt: Ich habe es selbst erlebt beim Tode von Maxim Gorki. Wir waren junge Studenten an der Universität von Moskau und haben uns überlegt, in der Form eines Beileidstelegramms an die Gattin einen Protestbrief zu schreiben, der Stellung nimmt zu den schrecklichen literarischen Verfassungen der Sowjetunion damals. Und dann haben sie das alles fertig verfasst gehabt, und dann war einer dabei und der sagt: Ich unterschreibe nicht. Ja, warum unterschreibst du nicht? Da sagt er: Ich habe zwei Kinder und das ist mir zu risikoreich, nachher passiert meinen Kindern was. Ich bin das meinen Kindern schuldig. Levitin sagt: 2 Jahre später wurde ich von der Frau dieses Mannes gerufen, ich musste vermitteln. Die Ehe war in die Brüche gegangen. Ein junges, schmeichlerisches Mädchen hat ihn gefangen. Ich redete auf ihn hinein und sagte: Denk doch an deine Kinder. Denn er weigerte jede Unterhaltszahlung und die Frau wollte nicht vors Gericht gehen. Und Levitin sagt: Denk an deine Kinder. Darauf der andere: Ich kann nicht an meine Kinder denken, ich muss schließlich auch an mich selber denken. Und Levitin sagt: Da hat er mein Wesen gepackt. Da hat er sich selber drin gesehen und sagt: Die Schwester der Feigheit ist der Egoismus, nicht die Liebe. Die Liebe eines Feiglings zu seinen Kindern ist auch keine Liebe, sondern niedrige tierische Bindung. Und sagt: In Friedenszeiten, und das geht jetzt uns an, in Friedenszeiten, wo kein Kampf ist, gehen diese Verwischungen noch viel stärker durcheinander. Wir sagen, dass wir sind uns unserer Familie schuldig. Und schließlich kann ich in meinem Beruf keine klare Position beziehen. Ich bin schließlich meinen Mitmenschen das schuldig und ich muss schließlich hier. Und wir reden uns heraus und dabei ist nichts anderes als Feigheit. Ich weiß nicht, wo Gott heute Ihr Gewissen berührt, wo er von Ihnen Mut erfordert in einer ganz klaren Entscheidung. Aber wir können uns nicht mit der Feigheit hinausreden und sagen, ich bin das anderen schuldig. Unser Gott will gerade Wege gehen. Und in einem geraden Weg kann es keine Kurve geben. Es gibt nur eine Gruppe von Verzagten, die Gott brauchen kann, und das sind die, die an sich selber verzagen. Und deshalb sagt Gott hier: Wo noch ein Stückchen eigener Stolz drin ist, ein Stück eigener Kraft, da will er nicht durch sie wirken. Es könnte schon sein, man würde sich nachher rühmen. Und Gott kann uns, da wo wir für ihn streiten, keine Frucht, kein Erfolg, keine Erhörung geben, wo wir in der Selbstbewunderung und im Stolz bleiben. Das ist das Einzige. Das Zweite: Gott stärkt seine Kämpfer. Ich möchte es nochmal klar sagen: Das Schwert ist für Diener Gottes keine Waffe. Das hat Jesus dem Petrus deutlich untersagt: Du darfst das Schwert nicht in die Hand nehmen. Es geht uns nicht darum, mit den Mitteln der Welt zu kämpfen. Und wir sollten hier Mittel auf der Seite lassen, weil nicht der Zweck die Mittel gut macht, die böse sind. Sondern was war das Schwert des Gideon? Gott sagt zu ihm: Ich habe die Midianiter in deine Hände gegeben. Die Schlacht ist schon geschlagen. Die Schlacht ist aus, du brauchst nicht mehr kämpfen. Bevor er überhaupt nur einen Schritt macht in die Schlacht, erfährt er, die Schlacht ist schon geschlagen. Und das ist das große Glauben der Menschen, wenn sie in dieser Welt für Gott kämpfen und ringen. Wir kämpfen doch nicht mit unserer Kraft. Wir drücken doch nicht bei einem Menschen, um ihn zu überzeugen. Wir kämpfen doch nicht gegen das Unrecht, sondern wir wissen, bevor wir überhaupt anfangen, hat der Herr gewirkt. Sie müssen wissen, dass Sie keinen Menschen zum Glauben führen können, wenn der Herr nicht vorher diesen Menschen zu sich gezogen hat, bevor Sie überhaupt anfangen reden. Da können Sie sagen, da kann ich ja gar nichts mehr tun. Nein, umso mehr kann ich tun, umso mehr kann ich wagen, weil ich weiß, mein Herr will doch seine Zeichen heute in dieser Welt setzen. Der Gideon hatte Angst, hinuntergehen zu gehen mit diesem Spähtrupp und dort unten dieses Lager zu beschauen. Und ich bin so froh, dass das doch noch da steht. Obwohl er die Verzagten heimgeschickt hat, regt sich doch auch noch ein Stück Furcht. Und ich weiß, dass ich noch nie vor einer Glastüre gestanden bin, ohne Herzklopfen zu haben. Da sind wir einfach Menschen. Und da sind so manche Wege, die wir tun müssen, die uns schwerfallen. Aber da hat Gott einen Bruder, der mitgeht, den Pura, der Name sogar noch festgehalten in der Bibel, obwohl das vielleicht gar kein bedeutender Mann war. Aber darin wurde er groß, dass er einem anderen das gegeben hat, Stärkung. Er war dabei auf einem schwierigen Weg. Ich weiß nicht, wo Gott sie hingestellt hat. Jeder von uns hat eine verschiedene Platzanweisung in dieser Welt. Mir hat das immer gefallen, dass meine Mutter gesagt hat, ich möchte keinen Dienst im Reich Gottes tun. Ich bin Mutter und das ist die größte Aufgabe für mich. Dann würden andere sagen, ja, aber warum versagt mir es dann Gott? Weil er für sie einen anderen Platz bereit hat. Sie stehen im Berufsleben. Dort stehen sie, dort will Gott von ihnen haben, dass sie seine Siege erringen. Dass ein Lichtstrahl seiner ewigen Welt hereinfällt in unsere Welt. Das wissen wir, dass der Teufel hier triumphiert. Aber wir wollen im Namen Gottes wirken und auf ihn hinweisen und von ihm her kommen mit unserem Tun. Und da möchte ich Sie fragen, wer steht denn hinter Ihnen? Haben Sie so einen Pura? Wer betet denn für Sie? Mit wem können Sie sich austauschen? Das brauchen Sie, sonst kippen Sie schnell um. Dann haben Sie kein Standvermögen im Kampf. Der Gideon kommt von diesem Spähtrupp zurück, überrascht und sagt, ach, die Schlacht ist schon geschlagen. Wenn ich mein Leben überblicke, dann schäme ich mich heute, wie viel faule Kompromisse ich gemacht habe. Und ich schäme mich heute noch, wie ich in der Schule so viel mitgeredet habe, wo ich hätte anders reden müssen, weil ich Angst hatte. Und die von Ihnen, die das Dritte Reich erlebt haben, die sagen auch, dass es so schnell vorbeigeht, hätten wir auch nicht gedacht. Und wenn es so schnell geht, dann hätten wir mutiger, bekannt und klarer geredet. Das ist nicht nur eine Frage in der Politik, sondern in meinem ganzen Leben. Wir werden einmal in Jahren sagen, war das möglich, dass wir davon uns genauso mitreißen ließen, dass das auch unser Leben gefüllt hat? Dass wir bloß die Wertmaßstäbe der anderen übernommen haben, dass wir genauso wankend wurden wie andere? Gott will sich verherrlichen in dieser Welt. Und darum gilt es zu stehen. Und noch ein letztes, der Sieg steht schon fest. Gideon hat diese Schlacht mit seinem Mund gewonnen. Und er hat nicht mehr getan, als seinen Mund benutzt. Und die Männer haben gerufen, hier Schwert des Herrn und Gideon. Und dann war die Schlacht schon geschlagen. Das ist ja ganz merkwürdig. So schlagen ja die Christen tatsächlich die Schlacht. Sie benutzen ja den Mund sehr häufig. Und das ist viel, wenn heute einer hinsteht und sagt, der Herr ist König und ich gehöre ihm allein und lass mich allein von ihm bestimmen. Der Mund und das Bekenntnis. Mich überrascht das immer wieder bei all den Berichten, die wir aus der Sowjetunion bekommen, dass selbst eine Ideologie wie der Marxismus das schlichte biblische Zeugnis von der Erlösung des Menschen durch Jesus nicht erträgt. Es geht nicht um mehr, es geht um keine politische Auseinandersetzung. Es geht um die Grundfragen der Wahrheit. Wodurch wird der Mensch erlöst? Und das ist immer aufregend, wenn Menschen aktuell und überzeugt reden von dem, was sie glauben. Wir wissen es von Paulus, der im Gefängnis war und als er dann noch in den Stock gespannt war, seine Loblieder sang. Das ist eine Art, wie Christen noch im Druck ihre Lieder singen. Hiller hat das Lied gedichtet, dass man seine Loblieder mit Tränen in den Augen singt. Das ist ja die Art der Christen, dass sie wissen, die Sachen sind doch eigentlich schon ausgestanden. Auch wenn Gott diese schwere Krankheit auf unserer Familie lässt, auch wenn dieses Unrecht ich mit meinem Leben tragen muss und es keine Klarheit gibt und ich weiß, ich komme in Prozessen nicht weiter, dann lasse ich es. Und ich weiß, dass er der Herr ist und dass er der König ist und dass er meinem Leben weiten Raum gibt. Ich weiß nicht, wo es in ihrem Leben darauf jetzt ankommt, die Loblieder zu singen.
Ich habe noch kleine Kinder, aber habe es erfahren, wie eins meiner Kinder schon in dieser Zeit unter einen solchen Druck in der Schule gestellt wird, dass sie selbst und ich sagen konnte, ich habe einen Brief geschrieben, daran kann meine Tochter gewissensmäßig nicht teilnehmen. Und das ist schwer, wenn ein Mädchen mit 9 oder 10 Jahren ganz allein steht in seiner Klasse. Und die Lehrerin sagt, jeder muss mitmachen, keiner darf raus. Ich sage, völlig unmöglich, für mich als Christ nicht. Und dann ruft es nachts an, eine andere Mutter aus Stuttgart, wir kannten sie gar nicht. Meine Tochter macht nicht mit, ist nicht noch eine zweite da. Und wie glücklich dieses Kind nun war, ich habe eine neue Freundin gefunden. Wir gehen diesen Weg nicht. Das fängt an, nicht bei beim roten Halstuch der jungen Pionieren in der DDR, dass einer sagt, ich kann nicht das Bekenntnis zum Atheismus ablegen. Das fängt heute in einer Welt des Wohlstands an und der Fülle und des Reichtums. Und wir bringen auch unsere Kinder an dieser Klippe nicht vorbei. Wir sind nicht die Neinsager, sondern um des großen Reiches Gottes willen, das wir gewinnen wollen und dessen Reich wir in dieser Welt ausbreiten wollen. Ich halte es für verkehrt, wenn wir dauernd nur reden, wie bös die Welt ist und wie schlimm sie ist. Das ist seit dem Sündenfall so, dass alle Maßstäbe in der Welt auf den Kopf gestellt sind. Und darüber brauchen wir uns nicht zu beklagen. Dass der Fürst dieser Welt herrscht, auch bei uns, ist nicht überraschend. Aber es ist die Frage, ob der Herr bei uns eine Handvoll Entschlossener findet, die er zu seinem Dienst beauftragen kann, in diesem kurzen Leben etwas für ihn zu wirken, sich ihm zu verschreiben und zu wissen, er hat schon die Welt überwunden. Jesus ist der Sieger. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und diese Geplänkel, die wir heute in dieser Welt ausfechten, belasten uns nicht mehr, weil er gesiegt hat. So gebt dem Frieden gute Nacht, weil Gott den Kampf befohlen. Gott wird euch mitten aus der Schlacht in seinen Frieden holen. Amen. Zinzendorf, der Jurist aus Sachsen, hat sein Leben als einen großen Streit gesehen. Er war ein persönlich sehr vermittelnder und friedlicher Mensch. Als er seine Frau heiratete, fragte er sie, ob sie bereit sei, mit ihm eine Streiterehe zu führen. Die haben nie miteinander geplänkelt. Sondern er wusste, dass wenn wir anfangen, Gott gehorsam zu sein, dann fallen Entscheidungen. 30 Jahre war er von seinem Landgut in Sachsen verwiesen, weil er tschechische Flüchtlinge aufnahm. Er war der Geächtete, weil er sich zu den Verachteten stellte und sich dazu bekannte. Wenn Sie dieses Lied des Glaubens bei ihm singen, ebenso wie sein Lied Jesu, geh voran, denken Sie immer wieder, dass diese Glaubensentscheidung gerade etwas ist, was in dem konkreten Lebensvollzug zur Scheidung und zur Verfolgung führt. 501, alle 4 Verse. Wir wollen beten. Herr, wir singen diese Lieder und sind doch so feige, wo du uns in Spannungen und in Auseinandersetzungen stellst. Du möchtest heute den Zeitgeist und die Mode so manchmal durchbrechen, wo nur Lüge und Wahrheit ist und wo keine Werte geboten werden, sondern nur Werte zerstört werden. Herr, und dann haben wir keinen Mut, uns zu dir zu bekennen. obwohl du doch den Mut hattest, dich zu uns Sündern zu bekennen. Herr, das ist Schuld vor dir. Und es gibt keine Entschuldigung mit unserem Naturell. Herr, verzeih uns das, dass wir immer wieder ausweichen und fliehen und deinem Wort nicht glauben. Wir danken dir, dass du uns dein Wort sagst und dass du uns die Aufgabe zeigst heute in der Welt. Und wir wollen uns von dir senden lassen in diese Welt hinein, an den Platz, an den du uns hinstellst, nicht nur als einen Platz zum Geld verdienen, sondern als einen Platz, wo wir dein Reich bauen dürfen, wo Recht und Gerechtigkeit durch uns gepflanzt wird. Herr, wo deine Liebe spürbar wird auch für andere Menschen und wo wir des anderen Last mittragen können, das willst du durch uns tun. Das Einzige, was du dieser leidenden Welt gibst, sind Menschen, die an dich glauben. Herr, wir haben Angst, wir könnten versagen. Aber wir trauen deiner Erlösungskraft. Mach du aus unserem Leben etwas zum Lob deiner Herrlichkeit. Und wir bitten dich für deine ganze Christenheit in all den Spannungsgebieten der Welt, in all der Not dieser Welt, lass du sie doch dort Licht und Salz sein. Im Glauben an dich, im Vertrauen auf deinen Sieg und auf deine Kraft. Herr, dir befehlen wir alle die in unserer Mitte, die schwer leiden müssen. All die, die jetzt nicht unter uns sein können, weil sie krank sind, geh du zu ihnen, richte du sie auf. Und wenn wir zu ihnen kommen, um ihre Last mitzutragen, dann gib uns das richtige Wort zur richtigen Zeit, dass wir sie aufrichten können und zu dir hinweisen, der Quelle des Lebens. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vom Lied 252 noch den dritten Vers. Dass diese Melodie in der Woche bei Ihnen nachklingt, die der Stuttgarter Singkreis uns hier heute gesungen hat. Die Herrlichkeit unseres Gottes, auf den wir sehen, dem wir trauen. Vielen Dank für diesen Dienst hier an uns und heute im Gottesdienst. Ich möchte auch danken für die Kleider gestern und auch all denen, die da mitgeholfen haben beim Packen. Es waren doch 32 10-Kilo-Pakete in dem Vormittag gepackt worden, die nun auf die Reise gehen als ein Zeichen der Liebe nach Afrika. Dankeschön. Wir haben am Dienstag Hauskreise in 4 Wohnungen. Das soll sein, dass wir im kleinen Kreis uns über einen Abschnitt der Bibel aussprechen. Das ist so wertvoll, wenn man dort miteinander redet. Und das ist gerade, ja, jetzt ist eben schwierig, wenn man das so unpersönlich macht, das müssen Sie untereinander tun, dass man sagt, das ist für solche, die sagen, ich habe eigentlich niemand, wo ich so einmal mich austauschen kann. Ich habe keinen Pura.
der so meine Sachen mitträgt und meine Spannungen und meine Lasten, die ich so zu tragen habe. Dann möchte ich Sie dazu einladen, in der Hohenheimer Straße 33 bei Leier oder im Weißtannenweg 5 bei Müller-Wallet oder bei Bayer in der Stitzenburgstraße 8. Jetzt haben Sie hoffentlich eins gemerkt. Merken Sie, Hohenheimer Straße 33, dann wird's richtig. Oder dann auch bei uns in der Wohnung. Aber Hohenheimer Straße 33, da ist im Moment noch am meisten Platz. Noch mit den Paketen, wir machen das in 2 Monaten wieder. Wenn Sie gute Sachen, auch wenn Sie wissen, gerade durch einen Todesfall oder so in der Familie, wenn Sie das auf die Seite legen können, bringen Sie es jetzt bitte noch nicht, weil wir keinen Lagerraum haben. Unser Gemeindehaus ist nur zum kleinsten Teil unterkellert. Wenn Sie das noch bei sich aufbewahren in 2 Monaten, machen wir das wieder. Am Dienstagmittag um 15 Uhr haben wir eine Bibelstunde. Wir haben am nächsten Wochenende unsere Gemeindefreizeit. Der Herr Werner, unser Diakon, wird hier predigen. Wir sind sehr dankbar, dass die Eitlinger Schwestern uns noch ermöglicht haben, dass sogar das Haupthaus doch trotz den Renovierungsarbeiten uns zur Verfügung steht. Deshalb haben wir keine Doppelzimmer mehr, keine Familienzimmer, wir haben nur noch Einzelzimmer. Aber einige Einzelzimmer wären noch da, wenn das sich mit der Fahrt arrangieren ließe. Also Leute, die einen Wagen haben, sind eigentlich besonders begehrt. Aber dann setzen Sie sich nachher mit meiner Frau in Verbindung. Diese 4 Tage von nächsten Samstag bis Fasnachtsdienstag unter dem Thema Gott hört Gebet. Und nun, ich habe noch darauf hinzuweisen, die Plakate von den Gefangenen im Osten, die waren das letzte Mal ausgegangen. Da liegen wieder welche da, dass Blatt von Dein Reich komme, von unserem Missionsbund, soll sie einfach informieren, weil ich da noch ein Stück mitarbeite. Unser Opfer ist aber dafür heute nicht bestimmt, sondern heute ist der kirchliche Sammeltag für das diakonische Werk unserer Landeskirche. Und deshalb liegt der andere Zettel auf Ihrem Platz. Dafür ist heute das Opfer bestimmt. Und nun sendet der Herr Sie an Ihren Platz. Er sendet Sie als seine Diener, als Streiter für ihn und seine Sache. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.